Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das ist Digital Plus, der Technologie-Podcast von Schweizer Radio DRS. Ich bin der Guido Berger und das sind die Themen von dieser Woche. Listen mit E-Mail-Passwörtern tauchen im Internet auf. Wir sagen, wie die Listen entstehen. Wir erklären, wie der Jugendschutz bei Games in der Schweiz funktioniert. Wir schwärmen von der neuen Bewegungsfreiheit in FIFA 10. Wir übersetzen mit Google Grossmutter. Wir übersetzen Facebook auf Latinisch. Und wir wissen, wann die Grippe kommt. Und das war die Woche von denen mit dem grossen Hirn. Die Nobelpreise werden vergeben. Physik, Chemie, Medizin, Literatur und für den Frieden und so einen halboffiziellen Zusatzpreis für Wirtschaft. Wir finden höchste Zeit für eine neue Kategorie. Dreimal dürft ihr raten, für was? Für IT, für Informationstechnologie. Und zwar nicht nur, weil wir da über das Thema berichten, sondern weil im Testament vom Erfinder von dem Preis, dem Alfred Nobel, drinsteht, der Preis soll an die gehen, die Erfindungen gemacht haben, die der Menschheit den grössten Nutzen bringen. Und darum haben wir gerade mal drei Vorschläge gemacht, wo wir finden, die hätten den Nobelpreis verdient.
Die Voraussetzung ist ja, dass das Leute sind, die noch leben. Das ist beim Nobelpreis so. Und darum wäre so das erste Team, das ich vorschlagen würde, wären eigentlich der Robert Elliot Kahn und der Wint Cerf. Die zwei zusammen, die haben TCP/IP entwickelt. Das ist eigentlich die Grundlage vom Internet. Das ist ein sogenanntes Protokoll. Ein Protokoll ist eigentlich wie eine Sprache. Also welche Wörter, welche Grammatik müssen die Maschinen, die da miteinander reden auf dem Internet, müssen die brauchen, dass die eben so können reden miteinander. Wo die zwei das entwickelt haben, haben viele gefunden, wir sind nicht so sicher, ob das überhaupt funktioniert. Also es ist von dem her recht revolutionär gewesen, auch von der Idee her. Und heute sieht man, dass es sehr, sehr gut funktioniert, weil wirklich eigentlich alles auf dieser Grundlage läuft. Das Internet, das WWW, so wie wir es kennen, Telefonie, Fernsehen zum Teil sogar, wird alles übermittelt über eben TCP/IP, also wirklich die Grundlage vom Internet.
Also ich verstehe dich richtig, ohne das würde es Internet nicht geben.
Genau.
Also der Erfinder von TCP/IP hat er so einen IT-Nobelpreis verdient. Wenn es denn den gäbe, aber gibt euch nicht mehr, das sind nicht die Einzigen.
Ja, eben, sie müssen noch leben, darum fallen Leute, wie die den Prozessor erfunden haben, zum Beispiel, die fallen leider weg. Aber sonst habe ich schon noch ein paar Vorschläge mehr.
Zwei. Also, Guido, wie sieht es denn aus mit dem WWW, also mit dem World Wide Web? Das ist doch das Gleiche wie das Internet.
Nein, das setzt eigentlich oben drauf auf. TCP/IP ist so die Grundlage, das Netzwerk, dass die Maschinen überhaupt miteinander schwätzen können. Und WWW ist so, wie wir es dann benutzen. Also der Browser und der Webserver und Adressen eingeben und die Seiten anschauen. Und das hat sich ausgedacht, der Timothy Berners-Lee, der hat hier in der Schweiz am CERN in Genf gearbeitet und sich das dort überlegt und hat mit dem eigentlich möglich gemacht, dass das Internet eben einfach ist, dass wir es alle können brauchen. Und durch das hat er eigentlich wirklich so eine Explosion von den Ideen ausgelöst oder ganz neue Geschäftsmodelle wie eBay oder Amazon sind möglich geworden. Soziale Netzwerke wie Facebook oder Revolutionen, richtig wie zum Beispiel die Musikindustrie, die völlig verändert worden ist.
Der hat ja seinen bekommen, der Timothy Berners-Lee. Und Guido, wie steht es denn mit den Erfindern von Google, E-Mail und so weiter?
Ja, das kommt für mich eigentlich erst an zweiter Stelle. Einer, der auch noch ganz, ganz wichtig ist, finde ich, ist der Douglas C. Engelbart. Der hat die Computermaus sich ausgedacht. Und nicht nur die Maus, sondern generell einfach die Art, einen Computer zu bedienen. Also, dass man mit etwas auf etwas zeigt und dort drauf drückt, dass es Fenster hat, dass es einen Desktop hat. Und man muss sich das nochmal in Erinnerung rufen, in den 60er Jahren, Ende 60er Jahren, wo sonst eigentlich nur Ingenieure können Computer bedienen konnten, indem sie Text eingegeben haben und der Computer hat Text zurückgegeben. Also der hat eigentlich ermöglicht, dass eben wir alle Computer können bedienen können und dass das so breit sich durchsetzt in den Leuten. Das ist auch wirklich eine Revolution.
Also fassen wir nochmal zusammen. Wenn es einen Nobelpreis gäbe für IT, kommt ihr den über? Doppelpunkt?
Kahn und Cerf für TCP/IP, fürs Netzwerk, der Timothy Berners-Lee fürs WWW, fürs Internet, wie wir es kennen, und der Douglas C. Engelbart für eine angenehme Interaktion zwischen Mensch und Maschine.
Diese Woche sind im Internet Listen auftaucht mit E-Mail-Passwörtern. Und zwar von mehr als 30'000 E-Mail-Konten von Benutzerinnen und Benutzern von Hotmail, von Google Mail und anderen E-Mail-Diensten. Ich habe auf DRS4 erklärt, wie so eine Liste mit E-Mail-Passwörtern überhaupt entsteht.
Die klassische Methode ist Phishing. Da erhalten die Opfer eines solchen Angriffs ein E-Mail, das so aussieht, als wäre es eben von Hotmail oder von Google, ist es aber in Wahrheit nicht, sondern vom Angreifer. Und dieses E-Mail fordert dann die Leute auf, ihr Passwort mitzuteilen, und die werden dann gesammelt. Solche Angriffe haben allerdings eine eher schlechte Quote, nur wenige Leute fallen wirklich darauf herein. Und deshalb deutet eigentlich die Menge der Passwörter, die in diesen Listen war, eher darauf hin, dass da eine andere Methode angewandt wurde, und zwar das sogenannte Keylogging. Da wird auf dem PC des Opfers heimlich ein Programm installiert, das beobachtet, was man so alles tippt auf der Tastatur. Und dieses Programm kann dann erkennen, wenn man eben ein Passwort, ein E-Mail-Passwort eingibt und das heimlich an den Angreifer übermitteln, der das dann sammelt.
Was machen denn jetzt die Täter mit all diesen E-Mail-Passwörtern? Wollen die den E-Mail-Verkehr von 30.000 Personen lesen?
Nein, das ist zu viel Inhalt wahrscheinlich. Eher wahrscheinlich ist, dass diese Listen verkauft werden. Da gibt es einen Schwarzmarkt dafür. Es ist deshalb, muss man auch davon ausgehen, dass jetzt diese Listen publik geworden sind. Das ist eigentlich ein Fehler. Das ist eine Unachtsamkeit der Täter, weil jetzt eben viele Benutzerinnen und Benutzer ihr Passwort ändern gehen und dadurch ihre Sammlung an Wert verliert.
Wer kauft solche E-Mail-Adressen?
Das sind eigentlich Betrüger, vor allem Leute, die sich als jemand anders ausgeben wollen. Also es geht hier in erster Linie um Identitätsdiebstahl. Diese gültige E-Mail-Adresse, die man eben dank dem Passwort auch unter Kontrolle hat, das ist eigentlich nur ein Baustein davon. Es ist sicher noch nötig, diese mit weiteren Informationen anzureichern, zum Beispiel einer Kreditkartennummer oder einer Sozialversicherungsnummer. Und das wird aber in dem Fall eben auch erleichtert, weil viele Leute für verschiedene Dienste immer das gleiche Passwort nutzen. Und wenn man eines kennt, kennt man alle. Hier sind aber auch wieder Mittelsmänner am Werk, die eben solche Rohdaten, E-Mail-Passwörter einkaufen und das mit weiteren Daten anreichern und dann teurer wieder verkaufen.
Zum Schluss noch kurz, wie kann man diese Daten zu Geld machen?
Da gibt es eigentlich verschiedene Möglichkeiten, die denkbar sind. Die schwierigste ist sicher eben mit einer falschen Identität tatsächlich eine Kreditkarte oder ein Bankkonto leer zu plündern. Es sind aber auch schlichtere Betrügereien denkbar, wie zum Beispiel Freunde dieser Person um Geld anpumpen oder schlicht einfach erpressen. Also entweder heikle Informationen ausplaudern oder noch brachialer einfach mit der Löschung dieser E-Mails zu drohen.
Wie es bei einem Kinofilm geht, wissen wir alle. Dort steht es im Kinoprogramm. Eine kleine Zahl, zum Beispiel ab 12. Bei einem Actionfilm, der es besonders klopft, und dort vielleicht auch ab 16. Jetzt gehen unsere Kinder und Jugendlichen ja aber nicht nur ins Kino, sie spielen auch ziemlich viel am Computer oder mit der Spielkonsole. Wie funktioniert der Jugendschutz dort? Auch über so eine Altersangabe, auf jedem Spiel ohne links eine Zahl, ein 3, 7, 12, 16 oder 18. Ich habe auf DRS3 erklärt, was die Altersangabe, die Zahl genau bedeutet.
Dass das Spiel ab dem Alter geeignet ist und nicht früher. Also wenn es 16 dort drauf ist, dann sollten die Kinder, die jünger sind als 16, das Spiel nicht spielen. Das hat einen Namen, das System, das ist das sogenannte PEGI-System. PEGI steht für Pan-European Game Information. Also das ist eigentlich ein europaweites System von der Alterseinstufung von so Spiel. Wird eigentlich überall in Europa mit ganz wenigen Ausnahmen gebraucht. Seit Anfang Oktober hat sich das PEGI-System leicht erneuert. Und zwar hat man die Zahl, die wir jetzt gerade davon hatten, noch ergänzt durch Symbol, dass man noch ein bisschen mehr Information hat, was dann genau für Inhalte in dem Spiel drin sind, also dass sich die Eltern nicht einfach blind müssen auf die Altersangabe verlassen müssen. Zum Beispiel hat es eine Faust drauf, wenn es Gewalt in dem Spiel drin hat. Es gibt aber mehrere Symbole, eins, wo sexuelle Inhalte symbolisiert, eins, wo Drogen symbolisiert, eins, wo Diskriminierung anzeigt.
Wer bestimmt denn jetzt, wenn so ein Spiel ab 16 ist, beispielsweise?
Das ist eine Selbsteinschätzung der Hersteller von dem Spiel. Das läuft so: Die Hersteller müssen einen sehr detaillierten Fragebogen ausfüllen, müssen 50 Fragen mit Ja oder Nein beantworten. Und wenn sie an bestimmten Stellen Ja sagen, also auf bestimmte Fragen Ja antworten, dann führt das dann automatisch eben zu einer bestimmten Zahl oder zu einem bestimmten Inhaltssymbol. Als Beispiel: Beispiel, wenn es in dem Spiel realistisch abbildete Gewalt gegen Tier- oder menschenähnliche Figuren drin hat, dann führt das automatisch zu einem 16, ab 16, und dann hat es auch so ein Gewaltsymbol nachher vorne drauf auf dem Spiel. Also zum Beispiel ein Spiel, das im Zweiten Weltkrieg spielt. Wenn das jetzt zusätzlich noch die abbildete Gewalt zusätzlich noch sehr brutal dargestellt wird, also wenn zum Beispiel Körperteile umeinander fliegen, dann würde es ab 18 eingestuft werden. Das ist eigentlich recht eine feine, klare Abstufung. Als ein anderes Beispiel Drogen. Wenn in diesem Spiel Figuren irgendwie Drogen konsumieren, dann führt das auch gerade automatisch zu ab 16. Wenn jetzt zusätzlich der Drogenkonsum noch als etwas wahnsinnig Cooles dargestellt wird, also glorifiziert wird, dann würde es automatisch zu einem 18 führen.
Aber eben die Hersteller vom Spiel, der beantwortet die Frage selber. Wird denn das kontrolliert?
Ja, das wird von zwei Instituten kontrolliert. Eins von denen ist in Holland, eins von denen ist in England. Und die nehmen die Fragebögen entgegen, die die Hersteller ausfüllen, und prüfen, ob die Hersteller auch die Wahrheit gesagt haben, also ob sie wahrheitsgetreu geantwortet haben.
Wird dann beim Verkauf auch kontrolliert, wer welche Spiele kauft?
Also das PEGI ist ein europaweites System, das sich eigentlich als eine Empfehlung an die Eltern versteht, nicht mehr und nicht weniger. Jetzt gibt es bei uns in der Schweiz aber eine spezielle Zusatzregelung. Und zwar hat der Branchenverband der Computerspiele in der Schweiz hat schon vor 3 Jahren einen sogenannten Code of Conduct eingeführt. Das sind so ein paar Richtlinien, die die allermeisten Verkäufer in der Schweiz unterschrieben haben. Und mit dieser Unterschrift verpflichtet sie sich darauf, dass sie erstens nur Produkte im Laden haben, die eben so eine Alterseinstufung drauf haben. Und als zweites bei 16 oder bei 18, dass dort beim Verkauf von so einem Spiel dann auch das Alter überprüft von dem, der das zu kaufen versucht. In der Praxis ist das natürlich dann nicht so einfach, um das durchzusetzen. Und das kennt man ja eben vom Alkoholverkauf auch.
Ja gut, jetzt ist aber eben der Code of Conduct kein Gesetz, einfach so eine Selbstregulierung von der Gamebranche.
Genau, und darum langt das auch nicht allen. Es laufen aktuell verschiedentliche Bemühungen, das auch gesetzlich zu verankern. Und wie das bei uns so üblich ist, läuft das auf der Ebene der Kantone, so wie das bei Kino zum Beispiel auch gemacht wird. Jetzt gerade haben wir gerade ein aktuelles Beispiel, der Kanton Basel-Land, die haben jetzt gerade ein neues Gesetz verabschiedet und haben eben so eine gesetzliche Grundlage geschaffen, wo eigentlich sehr ähnliche Grundsätze verankert wie in der Code of Conduct. Und zwar eben, dass die Spiele müssen eine Altersangabe drauf haben und als zweites, dass die Verkäufer müssen sicherstellen, zum Beispiel mit einer Ausweiskontrolle, dass eben nicht Leute ein Spiel zu kaufen versuchen, wo sie eigentlich noch zu jung sind dafür. Und als drittes, was ich auch noch eigentlich einen wichtigen Grundsatz finde, das Gesetz verpflichtet die Verkäufer, aber nicht die Eltern. Die Eltern haben nach wie vor ihre Freiheit zu entscheiden, was sie für richtig halten in der Erziehung von ihren Kindern. Und diese Regelung in Basel, die könnte eigentlich so ein Vorbild sein, auch für andere Kantone.
Im Game-Tipp am Mittwoch auf der S3 habe ich dann gerade noch ein Spiel besprochen, das für alle freigegeben ist, FIFA 10. Stellt euch mal vor, ihr könntet nur in genau 8 Richtungen rennen. Geradeaus, nach hinten, nach links, nach rechts und dann noch so diagonal. Man kommt schon irgendwie durch, oder? Aber shooten könnte man so nicht richtig. In FIFA, dem grössten Fußballgame, ist das bis jetzt aber genau so gewesen. Alle Spieler haben sich nur in diesen 8 Richtungen können bewegen. Und jetzt ist die neueste Version von FIFA rausgekommen, FIFA 10, und die wagt einen grossen Schritt. Alle Spieler haben endlich die völlige Bewegungsfreiheit. Warum erst jetzt?
Ja, das Problem war nicht der Spieler, wo wir immer gerade am Steuern sind. Für den hat man eigentlich viele Möglichkeiten. Man kann da mit diesen Sticks an den Controller, die kann man eigentlich in jede beliebige Richtung drücken. Das Problem sind all die anderen Mitspieler, die ja auch noch auf dem Feld sind und die vom Computer bzw. von der Spielkonsole gesteuert werden. Und je mehr Richtungen man halt denen gibt, um irgendwo anrennen, desto komplizierter und komplexer wird, dass die dann auch an einen gescheiden Ort anrennen. Und darum hat man eigentlich wirklich erst jetzt in dieser Version in FIFA 10 sich traut, das zu wagen, dass die sich frei bewegen können.
Also hat sich das Risiko, um die Unübersichtlichkeit einzugehen, hat sich das gelohnt?
Allerdings, es ist eine wahre Freude zum Spielen jetzt. Also als Beispiel, wenn man so der Linie entlang rennt mit einem Flügelstürmer, dann ist es einem früher passiert, dass wenn man einen kleinen Fehler gemacht hat, dass man dann den Böllen so ohne Bedrängnis ins Out ginket hat, was immer so ein bisschen peinlich war. Oder auch so im Strafraum, um Verteidiger herumkurven und so, das geht jetzt wirklich sehr, sehr schön. Ein weitere ganz direkte Auswirkung von dieser neuen Bewegungsfreiheit ist, dass die Zweikämpfe viel spannender sind. Also beim Verteidigen, also wenn es so ein Laufduell gibt zwischen dem Stürmer und dem Verteidiger und der versucht, beide versuchen sich so gegenseitig abzudrängen. Der Effekt davon ist, dass wir jetzt verteidigen, hat mir bis jetzt eigentlich in Fußballspielen nie so richtig Spass gemacht. Angreifen ist immer viel lässiger gewesen. Und in dieser Version jetzt ist wirklich Verteidigen auch lässig. Einfach wegen dem Drängeln und hin und her schubsen. Man hat also wirklich das Gefühl, man spürt den Stoff vom Leibli, vom Stürmer in den eigenen Händen.
Jedes Jahr ein neues FIFA. Ist da wirklich so viel neu?
Es könnte schon fast langweilig werden. Ja. Also, ich muss ja jedes Jahr ein neues FIFA besprechen und seit ein paar Jahren muss ich eigentlich auch jedes Jahr...
Ist schön, wenn man dich auch wie sieht, gamen. Genau. Entschuldigung.
Und muss eigentlich auch jedes Jahr das Gleiche sagen. Es ist das beste Fußballspiel. Es ist besser als die Vorgängerversion. Und sogar wenn man die schon gespielt hat, dann lohnt es sich eigentlich immer noch, die neue Version zu spielen. Und dass das so ist, dass ich das jedes Jahr muss sagen, es ist eigentlich wirklich sehr, sehr erstaunlich. Und es wird von Electronic Arts gemacht, das Spiel, in einem Studio in Montreal, in Kanada. Und man hat es da offenbar fertig gebracht, dort also ein Team zusammenzustellen von Fußballverrückten, die einfach jedes Jahr Qualität liefern.
Kannst du ein bisschen aufzählen, warum es sich lohnt, was das ja neu ist?
Es hat viele so kleine Sachen, das mal optisch sieht es nicht fest anders aus. Das finde ich aber auch nicht so wichtig. Die kleinen Sachen machen aber dann recht viel aus, also auf den Spielfluss. Etwas, zum Beispiel gelbe Karten, die kommt man jetzt einfach so direkt über. In der älteren Version hat es immer so eine Zwischensequenz gegeben, wo man den Schiedsrichter gesehen hat in gross und den Spieler. Und das hat jedes Mal den Spielfluss unterbrochen und das ist einfach nervig. Das ist jetzt nicht mehr so, das ist super. Freistöße kann man jetzt auch so direkt schnell ausführen, also ein Pass spielen, anstatt den Böllen weit vorzuschlagen, was ich auch sehr, sehr gut finde. Und etwas, was für die Einsteiger super praktisch ist, es gibt jetzt so Tutorial-Videos, so Erklärungsvideos, die einem so die Grundtechniken vom Spiel erklären. Und man muss sagen, FIFA ist immer noch ein recht komplexes Spiel. Es gibt halt sehr viele Möglichkeiten, die man mit diesen Spielern machen kann, also auch viele verschiedene Knopfkombinationen, die man drücken kann, die dann auch immer noch anders sind, abhängig davon, ob man angreift oder verteidigt. Und das ist einfach einfacher zu erklären, wenn man das schauen kann in einem Video, anstatt wenn man es in der Anleitung lesen muss. Was heisst Grossmutter in anderen Sprachen? Grand-mère auf Französisch, Abuela auf Spanisch, Nenek auf Indonesisch. Der Übersetzungsdienst von Google, Google Translate, ist bis vor kurzem aber noch ganz andere Meinung gewesen. Der Fehler ist ein bisschen peinlicher. Google Translate hat Grossmutter nämlich übersetzt mit Blowjob. Und zwar nicht nur von Deutsch auf Englisch, sondern auch in über 30 andere Sprachen. Wie kann so ein Fehler passieren? Google Translate funktioniert mit einer sogenannten statistischen Methode. Da nimmt man eigentlich ein Dokument und dann eine bekannte Übersetzung von dem gleichen Dokument. Und dann werden eigentlich die zwei Sprachen so analysiert und man versucht, wie Wortgruppen einander zuzuordnen und aus dem heraus dann eben so Übersetzungsregeln abzuleiten. Und es ist klar, dass das je besser funktioniert, je mehr Daten, dass man zur Verfügung hat. Und da ist Google natürlich in einer guten Position, weil ja eh das ganze Internet abgraset. Jetzt in diesem speziellen Fall ist Grossmutter, es hat nur den Fehler gegeben, wenn man Grossmutter mit zwei S geschrieben hat, mit dem Doppel-S. Und die meisten Deutschsprachigen schreiben das ja mit dem scharfen S, mit dem, was so ein bisschen wie ein Bett aussieht. Mhm. Nur wir in der Schweiz schreiben das mit dem Doppel-S. Das heisst, da ist eigentlich die Datenbasis eben stark reduziert worden, weil es das nicht so oft gibt und aus dem ist dann der Fehler entstanden. Weil offenbar halt Grossmutter und Blowjob in einigen Dokumenten in der Nähe auftaucht ist und so die falsche Zuordnung entstanden.
Gut, das erklärt den Fehler in einer Sprache. Warum ist denn jetzt in über 30 verschiedenen Sprachen falsch übersetzt worden?
Weil Google Translate der Einfachheit halber immer den Umweg über Englisch dreht. Also wenn man etwas von Deutsch auf Französisch übersetzt, dann wird das nicht direkt übersetzt, sondern von Deutsch auf Englisch und dann von Englisch auf Französisch. Das bedeutet, wenn wie in dem Fall der Fehler schon bei Deutsch-Englisch passiert, dann pflanzt er sich dann sozusagen halt in all die anderen Sprachen fort. Und zum Schluss noch zwei Tipps aus unserer täglichen Rubrik, deres 3 digital. Quid cognitas. Das ist Lateinisch und bedeutet das, was einem Facebook amix fragt. Was machst du gerade? Warum quid cognitas? Weil man jetzt wirklich das ganze Facebook in Latein übersetzt hat. Und zwar kann man jetzt unter den Einstellungen die Sprache auf Lingua Latina wechseln und dann sind eben alle Texte auf der Benutzeroberfläche von Facebook sind auf Lateinisch. Als Beispiel, wenn man statt Kommentar schreiben, statt dann Scribere Sententiam, statt Nachrichten sind das die Epistulae oder wenn jemand die Freundschaft akzeptiert hat von jemandem, dann steht, dass die Person die Petitionem Amicitiae akzeptiert.
Interessant. Aber warum machen sich die Mühe? Lateinisch kann ja niemand oder redet ja niemand.
Ich habe eine Anekdote, die das Gegenteil sagt. Ein Professor von mir, den ich Mittelaltergeschichte hatte, der hat erzählt, dass so nach dem Fall vom eisigen Vorhang, so am Anfang der 90er Jahre, hat er mal einen Kongress gehabt mit Historikern aus Osteuropa, das erste Mal, dass das möglich war. Und dort hat man wirklich das Problem gehabt, wie reden wir überhaupt miteinander? Oder? Neben der eigenen Muttersprache haben so die Historiker aus dem Westen, die haben Englisch können, die aus dem Osten aber nicht, die haben Russisch. Können. Und dann haben die sich eben darauf geeinigt, ja, wir reden in dem Fall Lateinisch miteinander. Die haben das ja alle können, weil sie Mittelalterhistoriker sind. Und zwar nicht nur der Inhalt vom Kongress, sondern auch so nachher beim Bier noch. Also Lateinisch wirklich so als eine Weltsprache.
Also für alle humanistisch bildeten oder römisch interessierten Leute Facebook gibt es neu komplett auf Lateinisch. Den Link findet ihr logisch bei uns auf Deutsch geschrieben, drs3.ch und digital.
Vielleicht hört ihr es, bei mir pfnüselt es ziemlich, ich entschuldige mich für das. Aber so ist das halt im Herbst, es wird kalt und nass und dann verwischt es einem. Und die einen verwischt es dann noch eins mehr in der Grippewelle. Wenigstens wissen wir, wann sie kommt, die Welle, im Dezember. Das sagt einmal Google. Woher weiss Google, wenn die Grippewelle kommt? Das ist ein Forschungsprojekt, das Grippetrends heisst. Und das hat man letztes Jahr schon in Amerika, in den USA angefangen. Und dieses Jahr kommt es jetzt eben auch von Europa und zu uns in die Schweiz. Und das Prinzip ist so, dass Google eigentlich beobachtet, nach was die Leute suchen. Und wenn eben so eine Grippewelle langsam am Kommen ist, dann steigen offenbar auch die Suchbegriffe nach Sachen wie Grippe oder Symptome, die irgendwie mit Grippe zu tun haben. Und aus diesen ansteigenden Suchbegriffen kann Google dann eben ableiten, dass auch mehr Leute Grippe haben. Und zwar sehr schnell können sie das ableiten. Sie sehen wirklich halt eine tägliche Veränderung. Das ist schneller, als jetzt das zum Beispiel bei den Daten ist, die der Bund hat, wo das zum Teil eine Woche geht, bis man wieder eine neue Zahl von kranken Leuten hat.
Und wann bringen die Daten etwas?
Es gibt offenbar einen starken Zusammenhang zwischen den Leuten, die so nach Grippe und ähnlichen Suchbegriffen suchen und Leuten, die tatsächlich krank sind an der Grippe. Und das Ziel ist, dass man mit dem Werkzeug eben schneller merkt, wenn jetzt gerade so eine Welle am Kommen ist und dass man dann besser kann reagieren darauf. Das war Digital Plus, der Technologie-Podcast von Schweizer Radio DRS. Alle erwähnten Links findet ihr auf drs3.ch unter digital. Ich danke für eure Zeit und ihr schickt Feedback oder Themenvorschläge an uns per E-Mail auf drsitredaktion@srdrs.ch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.